Liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder reinhört und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Popcasts. Heute mit dem Thema Kultur in der Krise, in Klammern, in den letzten Zügen der Krise. Denn der Talk, der dieser Ausgabe zugrunde liegt, war zumindest meiner Meinung nach unerwartet positiv und optimistisch, aber alles der Reihe nach. Wie bereits in der letzten Ausgabe, die sich mit den Vorteilen, Nachteilen bzw. Möglichkeiten und Einschränkungen des Livestreamings befasst hat, haben wir auch diese Ausgabe in Kooperation mit dem Kopf und Kragen in Fürth produziert und bereits vor 2 Wochen als Livestream auf YouTube ins Internet gehauen. Eingeladen haben wir für diesen Talk Peter Harasim, Mitbegründer des Konzertbüro Franken, Holger Watzka, Programmleiter des E-Werk in Erlangen, Heino Gebauer, technischer Leiter des Stadttheaters Fürth und einiger lokaler Festivals und Elnaz Amir Aslani, Veranstalterin und Beraterin aus Nürnberg. Den Talk in voller Länge könnt ihr nach wie vor auf YouTube nachsehen. Den Link packen wir wie gehabt in die Beschreibung oder auf die Webseite pop-rot-weiß.de. Für den Podcast fassen wir die für uns wichtigsten Punkte zusammen und kommentieren an der einen oder anderen Stelle das Gesagte. Zunächst wollten wir wissen, wie die Veranstaltungsbranche die letzten 15 Monate erlebt hat, und Holger Watzka hat das Ganze sehr treffend zusammengefasst.
Ich glaube, wir haben teilweise relativ ähnlichen Verlauf gehabt von so einer, erstmal so einem totalen ins Loch fallen, ja. Und wie bitte so mit 1000 Fragen, die sich uns gestellt haben. Wir sind ja ein ziemlich großes Haus mit über 100 Mitarbeitern auch. Das ist einfach mal so Wörter wie Kurzarbeit. Was ist das so? Ne? Also wir mussten natürlich viel Know-how uns auch ranholen. Dann halt über den Sommer ziemlich gut gekommen, haben ja bei uns im Biergarten auch viel gemacht, hatten das Kulturinsel Wörmühle Open Air. Mussten uns halt auch viel mit Fördergeldern natürlich, mit Fördermaßnahmen auseinandersetzen. Das war jetzt eigentlich auch fast schon so unser Hauptbusiness. Ja. Und zu gucken irgendwie, wo kriegen wir Gelder her, um zu überleben im Endeffekt. Ja. Das hat eigentlich dann, nachdem wir da erst sehr skeptisch waren, dann doch eigentlich erstaunlich gut geklappt. Also man muss von unserer Seite aus sagen, dass die ganzen Fördermaßnahmen eigentlich schon sehr gut greifen bei uns. Und emotional ständige Auf und Abs waren sicherlich auch gerade jetzt so, wenn man jetzt, ich denke, man kann die Situation jetzt schon so als Übergangsphase bezeichnen. Mhm. Ich persönlich empfinde es als die anstrengendste Phase, weil so, man will halt. Und wann endlich geht es wieder richtig los? Okay. Viele Gespräche über, was passiert mit dem Herbst, so viel Unsicherheiten, dann doch wieder viel Zuversicht, weil so wie es Peter auch dargestellt hat, bin ich auch mit d'accord. Oder kann das auch so von unserer Seite aus sagen, dass wir schon auch immer sehr zuversichtlich die ganze Zeit waren und das im Moment auch sind. Also ich meine, die Stimmung jetzt im Moment ist auch sehr positiv.
Wir machen 2 Wochen wieder auf.
Genau, wir öffnen jetzt am 3. Juni das Haus. Die Inzidenzwerte in Erlangen sind sehr niedrig, im Moment auch sogar unter 50, tagesaktuell, glaube ich, oder gestern. Also auf jeden Fall konstant unter 100, sodass es eigentlich eine relativ starke Planungssicherheit gibt. Jetzt im Moment ist ein bisschen Stress, weil wir jetzt halt den Juni irgendwie aufstellen mussten, nochmal teilweise neues Programm nochmal ganz schnell generieren mussten, Hygienekonzept, nochmal alles von hier bis Schweden und so. Und jetzt, ja.
Auch positiv gestimmt.
Ja, genau. Und gucken, dass wir jetzt auch möglichst nicht nochmal wieder zumachen müssen.
Ja, das stimmt. Ja.
So. Aber wir sind, wie gesagt, eigentlich ganz optimistisch und hoffen auch auf einen vielleicht schon fast mehr oder weniger normalen Herbst.
Ähnlich optimistisch ist auch Heino Gebauer.
Also langweilig war es auf gar keinen Fall, weil die Zeit ist ja doch recht spannend. Was darf man nicht? Ständig kommen neue Regelungen raus. Ich bin trotzdem optimistisch. Bei uns im Haus sind wir auch recht optimistisch, obwohl wir seit letztes Jahr November halt eben nichts mehr machen. Wir haben viel geprobt, wir haben Sachen in die Ecke gestellt, haben wieder neue Sachen geprobt, wieder in die Ecke gestellt. Das Lager platzt und wir warten darauf, dass wir mit den Sachen dementsprechend halt irgendwann mal in der nächsten Saison oder übernächsten Saison, weil wir auch sehr weit planen müssen, die Stücken, die wir jetzt da haben, halt eben ins Programm bringen können.
Und Peter Harasim geht auch optimistisch in den Herbst.
Gehört zu unserem Naturell. Mhm. Ich glaube, bei uns im Betrieb ist keiner, der jetzt irgendwie Depressionen. gut, gibt genug Leute, die sind deprimiert, die sind verunsichert. Ja. Wir haben die Leute, die da sich mit schlimmen Menschen auf den Straßen irgendwie zusammenrotten und einfach hilflos sind und oder verärgert sind, sind wir ja alle, aber es kann ja niemand was dafür. Ich kann jetzt nicht sagen, der oder jener ist dran schuld, dass es so gekommen ist, und wir nehmen das halt hin wir alle haben wohl noch nie einen Krieg richtig erlebt. Den Vorteil haben wir, jetzt haben wir diese Pandemie und dieses Problem hat einfach jeder Mensch auf der Welt im Moment und wir müssen halt schauen, wie wir da drüber kommen. Ja.
Und was meint Elnas als freie Veranstalterin dazu?
Ich glaube, ich kann schon sagen, das Glas war durchgehend halb voll. Ich würde jetzt nicht in meiner Situation von einer Krise sprechen. Ja, es hat sich ja abgezeichnet, dass es nicht bei diesen 6 Wochen Lockdown bleibt. Ich glaube, das war mein Glück, dass ich da einfach sehr realistisch war von Anfang an und mich schon früh darauf eingestellt hatte, dass es was Längeres werden könnte. Was schon letztes Jahr sehr entscheidend war, das war so das erste Jahr, wo wir wirklich mit Parvenu ganz, ganz, ganz viel auf Festivals gewesen wären. Also ich glaube, wir hatten 18 Festivalabsagen.
Okay.
Und das war im März eigentlich schon klar, dass sie alle nicht stattfinden werden.
Du warst als beratende Agentur gebucht.
Unter anderem. Also ich bin ja immer so Full Service, sag ich mal, unterwegs. Aber ja, das war jetzt letztes Jahr, wäre es tatsächlich unsere erste wirklich große bundesweite Tour gewesen mit den Barrierefreiheitsservices, also mit so sogenannten Awareness-Teams auf Festivals. Und da hatten wir sehr viele Absagen. Holger ist gerade angesprochen, so Kurzarbeit kommt dann plötzlich auf. Das war natürlich so der erste Gedanke, ne? Weil ich habe auch einen Mitarbeiter und das war so eine der, würde ich sagen, gleich, das war so wirklich die einzige ernsthafte Krise, würde ich sagen, drüber nachzudenken, was passiert denn jetzt mit meinem Mitarbeiter, der, was echt bitter war, ich glaube, 3-4 Wochen vorher seine Ausbildung bei mir abgeschlossen hatte und irgendwie nach 3 Jahren Ausbildung seinen neuen Arbeitsvertrag angetreten ist als Fachkraft und ihm dann in der 2. Arbeitswoche sagen zu müssen, hey, ich muss dich jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal in diese sogenannte Kurzarbeit schicken. Ja. Das ist so wirklich die meine persönliche.
Und da ist er immer noch, ne?
Genau, da ist er leider immer noch. Also wir gehen da aber trotzdem ganz gut mit um.
Ja.
Ne? Und sind auch in ständigem Austausch und er weiß auch, dass die Perspektive gegeben ist. Ich sag mal, der Arbeitsmarkt gibt ja nicht großartig viel Alternativen her.
Ja.
Also das weiß ich schon auch sehr zu schätzen, dass er da auch so geduldig ist und so vertrauensvoll mit mir das Ganze durchsteht. Was mein Glück war schon immer, ist, dass Parvenu oder meine Arbeit ja immer auf mehreren Säulen aufgebaut war. Ich brauche ganz viele Projekte und Kooperationspartnerinnen in Berlin und hatte einfach das Glück, dass sowohl hier die Kooperationspartnerinnen, Auftraggebenden hier aus der Region, aber auch aus Berlin einfach alle von vornherein gesagt haben, deine Verträge bleiben bestehen, werden verlängert, wir gucken gemeinsam. Also ich hatte, also ich kann das an 3 Fingern abzählen, was ich tatsächlich Absagen hatte, aber es ist genauso wie bei allen anderen. Also wir schieben alles gerade so vor uns her. 60, 70 Projekte, die wir jetzt gerade so vor uns her schieben.
Zusammengefasst, also viele Verschiebungen, viel Arbeit, viele Fragezeichen, aber Hilfsmaßnahmen und Programme, die im Gegensatz zu den Programmen für Solo-Selbstständige auch scheinbar sehr erfolgreich waren. Und letztlich wohl auch der Grund dafür sind, dass bisher entgegen der ersten Befürchtungen wenige Spielstätten endgültig schließen mussten. Die Runde war sich auch sehr schnell einig, dass man stolz auf den Zusammenhalt innerhalb der Szene sein kann. Und Holger Watzke meint dazu.
Ich glaube, man hat in der Krise irgendwie 2 Sachen gesehen oder sieht das immer noch. Dass auf der einen Seite man halt gesehen hat, dass unsere Branche halt extrem divers ist und extrem breit ist. Und dass das halt auch ein Problem ist, also gerade in Bezug auf Lobbyismus. Ja. Also wie lange die Kultur, was immer das jetzt auch ist, immer ne, die Kultur und die Branche, aber wie lange halt man gebraucht hat, um sich bemerkbar zu machen, das war ja schon auch, glaube ich, ein massives Problem. So am Anfang, nach der Schockstarre, wo dann klar war, okay, wir werden, die Kultur wird wahrscheinlich die Branche sein, die als letztes da richtig rauskommt. Ja. Also wird die auch gut Geld brauchen, um zu überleben. Hat es lange gebraucht, bis dann die erste Milliarde unserer Kulturministerin irgendwie klargemacht wurde. So, ne? Und auf der anderen Seite hat man halt das, was Elnas gesagt hat, habe ich schon auch so wahrgenommen, dass es halt eine wahnsinnige Solidarität untereinander gab und ein ganz starkes Wir. Und dass viele alte Gräben halt erstmal auch keine Rolle mehr gespielt haben. Also was ich zwischen Subventionierten und Nicht-Subventionierten oder zwischen Hochkultur und Subkultur wurde es näher so. Die spannende Frage ist halt nur immer, die ich mir immer wieder stelle, irgendwie was bleibt davon übrig? Ne?
Ja.
Also ich finde immer ein gutes Beispiel sind die Solo-Selbstständigen. Also die Branche hat sich sehr bemüht um alle Stagehands zum Beispiel, okay, oder um Techniker, die halt als Solo-Selbstständige arbeiten oder halt über im Endeffekt, ja, man kann das ja durchaus auch teilweise mit Zeitarbeitsfirmen vergleichen, dass man halt als Stagehand für eine Firma arbeitet und halt weiterverkauft wird sozusagen, ja. Und die Branche hat halt viel mit diesen Solo-Selbstständigen gearbeitet, hat es teilweise auch, würde ich sagen, wie uns eingeschlossen, ist auch immer wieder vermieden, solche Leute in Angestelltenverhältnisse zu holen. Und dann gab es jetzt viel Solidarität mit solchen Leuten. So, und wenn jetzt halt irgendwie das Konzertbusiness zum Beispiel wieder anfängt, dann werden diese Stagehands alle wieder arbeiten für denselben Lohn wie vorher. Ja, gehe ich mal von aus so. Und wie viel bleibt dann von diesen Gedanken übrig und wie viele Fragen stehen dann noch im Raum oder mit was befasst man sich dann noch? Steigen dann nicht alle wieder in die alten Konkurrenzen ein, sind sehr fokussiert aufs Wirtschaftliche? Ja, ich meine, wie gesagt, die ganze Branche war vor der Krise auf dem absoluten Peak, komplett durchkapitalisiert. Und dann dieses so, dann viel Kapitalismuskritik in der Branche. Ne, so, was wird davon übrig bleiben? Das ist so ein bisschen die spannende Frage für mich.
Ich darf eins nicht vergessen, es hat sich gezeigt, dass eigentlich unsere Branche doch ganz gut organisiert ist. Also wir haben Verbände, die wirklich optimal gearbeitet haben. Also Verbände, die wirklich dann Einfluss genommen haben auf die Politik.
Du meinst Livecom, du meinst
die Livecom zum Beispiel, und du hast dann auch Ansprechpartner in Berlin, die durchaus zuhören und die versuchen dann auch diese Forderungen und Begehrlichkeiten, die wir dann natürlich erheben, denen dann irgendwo auch gerecht zu werden. Und da ist natürlich, muss man schon sagen, mehr passiert, wie wir am Anfang der Pandemie uns zu erhoffen gewagt haben. Ja. Da hat sich wirklich einiges gezeigt, dass wir wirklich mit Organisationen richtig gut gefahren sind.
Mhm. Aber ist das nicht auch eine Art Widerspruch, dass wir schon untereinander sehr solidarisch sind, wir sind alle im selben Boot, aber trotzdem haben wir es noch nicht geschafft, so eine Lobby zu schaffen für uns, wie vielleicht andere Kultursparten?
Naja, vielleicht ist das ein Punkt der Veranstaltungsbranche, der aber schon seit Jahren ist, dass es im Prinzip keine wirkliche gewerkschaftliche Grundlage gibt, sage ich mal so. Dass es irgendwie kein Gewerkschaftssystem in dem Sinne gibt, die einfach sagen, die vertreten ganz klar unsere Interessengebiete. Das ist was, denke ich, wo in Zukunft was passieren sollte. Aber aus welcher Ecke und aus welcher Richtung das kommt, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Was mich eigentlich fasziniert hat in dieser Krise, dass ich eigentlich die Branche, die am meisten gebeutelt wurde, qua auch Hotel- und Gaststättengewerbe und so weiter, aber die Kulturbranche am meisten gebeutelt gewesen ist, dass es eigentlich in dieser Gruppierung oder in dieser ganzen Bevölkerung eigentlich die wenigsten Auswüchse gab in Sachen irgendwelche Querdenkergeschichten oder sowas, die eigentlich wirklich allen Grund dazu gehabt hätten, verzweifelt zu sein, auf komische Ideen zu kommen und so weiter. Irgendwas klappert hier ganz fröhlich.
Das ist dein Ohrring. Der knallt immer gegen das Mikrofon, dein Riesen.
Mein Ohrring knallt. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. So.
Also es ist irgendwie.
Danke, Peter.
Es hat aber was Perkussives.
Guck mal, ich halte mal so, wenn Sie
was
haben.
Das habe ich alle im Rhythmus.
Genau, und das ist das, was mich wirklich fasziniert hat. Auch gerade bei diesen ganzen Demonstrationen, Alarmstufe Rot etc., was in der Öffentlichkeit war. Ja. Wir haben uns peinlich genau an die Regularien gehalten, um gerade auch da irgendwie überhaupt kein Futter zu geben für irgendwelche Leute, die da irgendwie reingrätschen wollen. Darauf bin ich, muss ich sagen, in dieser Krise auf unsere Branche eigentlich echt stolz, wenn man das so nennen kann. Ne?
Wie geht ihr mit den Agenturen um? Habt ihr da, ist es näher zusammengewachsen? Ist das Verhältnis intensiver geworden wegen der Krise?
Wenn du so einen Weg zusammen gehst, dann macht das natürlich irgendwo wegen mehr Zusammengehörigkeit. Und, und wenn man sich unterhält, dann nimmt man sich auch mehr Zeit. Wenn man schon jetzt an der Strippe ist, hat man immer diese Hektik, heute Abend ist ja noch die Show oder vielleicht noch zwei oder drei Veranstaltungen, wo man hin muss, sondern man weiß, der Abend, der findet irgendwo zu Hause statt vor einem Fernseher, Markus Lanz oder was immer auch man anschauen will. Und da nimmst du dir Zeit.
Aber nicht nur das Verhältnis zwischen den Spielstätten und den Agenturen oder den BookerInnen hat sich durch die Krise verändert, sondern auch das Verhältnis zwischen den Spielstätten und den Bands, den Acts direkt.
Ja, also das ist ja wieder diese Sache mit der Solidarität. Auf der einen Seite das, was Peter jetzt gerade auch erzählt, dass man halt auch ja wirklich einfach intensivere Gespräche auch mit der anderen Seite führt. Ja. So ist es mir schon auch ergangen. Dass man halt noch mehr gemeinsam im Boot irgendwie sitzt und dass man natürlich dann auch anfängt zu überlegen, okay, was läuft hier eigentlich die ganze Zeit für ein System ab? Ne? Also auch wieder dieses Stichwort Solo-Selbstständige, wo man sich vielleicht dann einfach auch als Veranstalter mal fragen sollte, beute ich eigentlich aus? Also ist dieses System, okay, mit so vielen Selbstständigen zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ist das wirklich okay? Oder sollte ich vielleicht irgendwie auch als Firma, wir sind ja auch eine Firma, ein Unternehmen, auch zu überlegen, noch mehr anzustellen? Ich meine, wir haben das schon immer ziemlich stark im Fokus gehabt. Wir haben ja auch unseren ganzen, unsere Putzkolonne ist komplett angestellt bei uns. Unsere Techniker arbeiten alle komplett angestellt bei uns. Wir arbeiten nur noch sehr wenig mit Freelancern. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich, auf die andere Seite zu schauen, was ist mit den Künstlern und Künstlerinnen. Weil, ich meine, so schön der Hirsch ist, so schön das E-Werk ist, die Leute kommen nicht irgendwie, weil bei uns der Fliesenboden besonders geil im Saal ist, sondern die Leute kommen, weil sie die Band sehen wollen. Ja. Ja. Und die Bands haben erstmal nichts mehr gehabt. Und sie haben auch jetzt heutzutage teilweise gar nichts. Ne? Also sie können entweder auf Hartz IV gehen oder sie versuchen, irgendwo einen anderen Job zu machen. Ja? Also ich meine, ich kenne auch Agenten irgendwie, die halt dann in der Pizzabude arbeiten. Ja? Und dann halt abwarten, bis es halt wieder losgeht, so ungefähr. Ne? Also es ist sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, ich habe schon auch viel drüber nachgedacht, okay, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, was ist quasi die Konsequenz aus der Krise für die Branche oder auch für so jemand wie das Kulturzentrum E-Werk in Bezug auf, wie agiere ich in Zukunft in Bezug auf ja, die Mechanismen, die vorher so da waren. Also wie gehe ich mit Konkurrenz um, wie gehe ich mit Solo-Selbstständigen um, wie gehe ich mit Gagen um, wie gehe ich mit Rahmenbedingungen irgendwie um, will ich das alles einfach so weitermachen. So. Weil ich muss schon auch eingestehen, also keine Ahnung, wir wissen nicht, wie viele Shows wir da auch im Jahr irgendwie machen. Ne? Manchmal weiß ich schon irgendwie 3 Tage später nicht mehr, wer eigentlich vor 3 Tagen gespielt hat. Und dann fragt mich einer, wie war's? Und ich kann eigentlich nur antworten in Zahlen. Also ich kann sagen, wie viele Leute da waren. Und ich habe kurz im Kopf, haben wir Geld verdient oder haben wir draufgelegt? Ja, also so, und das sind halt schon so Sachen, wo ich mir so jetzt während der Pandemie gedacht habe, so, puh, wie bist du eigentlich drauf? Also das hat mich schon... Ja, hat mich schon nachdenklich gestimmt. Und diese Nachdenklichkeit würde ich gerne ein bisschen noch mitnehmen. Und da vielleicht irgendwo auch versuchen, ja, ein bisschen Konsequenzen zu ziehen. Ich meine, ich will jetzt nicht gleich in Aussicht stellen, dass ich bessere Gagen jetzt ab sofort zahle.
Geht mir immer genau noch besser. Jetzt geht alles
noch besser. Hier kommt der Kollege gleich wieder.
Peter schreibt gerade schon mit.
Was Holger schildert, deckt sich sehr gut auch mit vielen Gedanken, die ich hatte. Ich habe vor kurzem Ablage gemacht und mir ist eine Rechnung von einem Fotografen lag auf dem Tisch und ich bin wirklich erschrocken, wie wenig der bezahlt bekommen hat. Also wirklich, das sind so genau diese Perspektiven, die man hat.
Bei uns kommt oft die Frage an von jungen Acts aus Mittelfranken, wie wird es denn sein, wenn wir wieder spielen dürfen? Gibt es überhaupt noch Plätze für uns? Gibt es Spielstätten für uns? Können wir noch Slots belegen oder ist alles schon voll?
Da müssen die Kommunen ja irgendwas tun und das tun auch manche Kommunen. Es gibt eine Mutzbühne in Nürnberg, wo sich Bands bewerben konnten. Natürlich, wenn wir Biergartenveranstaltungen machen, ja, wo nur 100, 120 Leute rein können, dann haben natürlich regionale Künstler da auch mehr Möglichkeiten, mit auf die Bühne zu gehen. Eigentlich die Frage ist eher, wie es dann im nächsten Jahr ist, wo jeden Tag 10 Veranstaltungen
stattfinden.
Geht dann noch jemand zu einer...
So eine kleine Band, ne?
Ja, das ist berechtigt.
Genau, weil eigentlich ist das Jahr für Lokalbands und für nationale Bands, weil ich glaube, das ist ja das, was
sicher ist. Große Bands sind noch in den USA sozusagen.
Weil die sogenannten Headliner-Touren, die internationalen Touren, werden überwiegend ausfallen oder in der Frequenz wie vor 2 Jahren nicht stattfinden. Und auch wenn ich mit, sag ich mal so, Newcomer-Bands, jetzt um das so zu kategorisieren, spreche, ich sage, ey, das ist euer Jahr, haut raus, was geht an Bewerbungen, weil es ja auch ums Spielen geht, weil dann auch vielleicht niedrigere Gagen irgendwie auch irgendwie erträglicher wären. Und weil ja ganz viel Headliner-Programm wegfällt. Und das hat uns ja dann zum Beispiel auch auf die Idee gebracht mit Navigator Productions, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite und wir immer so diesen Wunsch, lokale Bands als Support einzuplanen, was halt gar nicht mehr geht. Seit Jahren geht das ja.
Weil die Agenturen immer ihre Vorbands mitbringen. Weil die
einfach ihre teilweise ja auch so Buy-In-Konzepte haben, wo dann die Support-Bands sich einkaufen und mitgebracht werden.
Ja.
Und das war immer so ein Wunsch, den wir hatten, die lokale Szene mehr mit einzubinden. Und daher kam dann eben auch so die Idee auf, gut, man kann da irgendwie einen Antrag stellen bei diesem Neustart-Kulturprogramm, was könnten wir denn machen, wenn dann irgendwas Nationales und dann so, ey hopp, lass doch das mit den Lokalbands, ne, was wir schon immer wollten, umsetzen. Und das hat dann tatsächlich auch eine sehr großzügige Förderung uns gebracht, die wir gerne jetzt demnächst mal ausgeben würden, aber wir kommen noch nicht so dazu. Und es werden nur im Rahmen dieses Förderprogramms fast 30 Bands spielen.
Ja.
Ne? So,
Save the Day, das ist die Reihe. Genau, gerne mal einfach gucken, ja. Google danach, Navigator oder auch bei Pro Rot-Weiß.
Das ist aber, was sich auch abzeichnet, was Peter sagt, das wird nächstes Jahr, es wird ein Horror. Es wird richtig
das ist krass. Der große also ich glaube,
es wird echt so ein Burnout-Jahr.
So wird es so werden.
Aus unserem Sabbatjahr sofort ins Burnout-Jahr. Und was ganz spannend wird, was ich ja merke, also ich bin ja viel so im PR- und Öffentlichkeitsarbeit, Gästemanagement und so weiter. Ich bin total gespannt, wie es wird, das Publikum auch wieder abzuholen. Ich finde nicht, dass sich das so eindeutig abzeichnet. Ihr habt jetzt eine sehr treue Zielgruppe, auch was diese Strandkorb Open Airs angeht. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Programm, was da passiert. Aber ich glaube nicht, dass es so selbstverständlich wird, alle wieder in die Clubs zu kriegen mit der Frequenz, die wir 2019 gewöhnt waren.
Wie geht's denn weiter? Was glaubt ihr? Haben wir einen riesigen Anstieg nächstes Jahr von Kartenverkäufen? Haben wir danach ein riesiges Down? Wird sich's irgendwie konstant halten? Was glaubt ihr?
Ja, wir haben einen Vorteil, wir haben schon relativ viel Karten verkauft. Ne? Also wenn wirklich dann Deep Purple endlich kommt wieder am See, dann sind da schon so viele Karten weg irgendwie, dass wir da relativ entspannt sein können. Also wir haben wirkliche Festivals, komplette Festivals, die sind und bleiben ausverkauft.
Ja.
Pyras, Feuerdance Festival, da gibt es auch irgendwie am Schwarzmarkt oder auf den Fanseiten kaum Tickets. Also die Leute sitzen dann letztlich auf ihren Karten.
Ja.
Das ist dann vielleicht unser Vorteil. Ich neige dazu, momentan relativ wenig neues Zeug reinzubuchen. Also ich lehne auch durchaus prominente Künstler ab, weil ich sage, Leute, der Markt ist dicht.
Ja.
Das ist jetzt nicht das, was die Leute irgendwie 100% sehen wollen. Ich nenne es extra mal keine Namen irgendwie, wo ich halt skeptisch bin, ob genau das dann auch passieren kann, dass jetzt auch zu diesen 500 Veranstaltungen, die wir vor uns herschieben, nochmal 100 dazukommen können. Ja. Das
siehst
vielleicht
du
wirklich, da kann man skeptisch sein, aber der Vorteil ist halt wirklich, wir haben schon relativ viel Karten für nächstes Jahr verkauft und das müssen wir abarbeiten, weil das Geld haben wir ja schon eingenommen.
Erinnerst du dich?
Aber du sprichst ja von bestehenden Shows, die ihr vor euch herschiebt oder wirklich neue Termine?
Ich habe ja gerade gesagt, ich bin der Meinung, man muss aufpassen, dass man nicht jetzt noch zu viel auf 22 reinbucht irgendwie, was den Markt dann letztlich dann erdrückt. Weil natürlich haben die Leute schon jetzt ihre Tickets fürs nächste Jahr, aber sie gehen ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag ins Ehre oder in Hirsch, sondern sie gehen halt einmal in der Woche rein und das wird sich nicht ändern, auch wenn du noch so viel Veranstaltungen da reinpumpst. Dann passiert es halt einfach, dass eine Band aus Amerika kommt und hat plötzlich irgendwie einen leeren Saal, weil am Dach davor die andere Band mit einem ähnlichen Konzept alles schon abgeräumt hat.
Holger, wie ist bei euch?
Ja, also ich kann mich da an Peter voll anschließen, was jetzt so die Prognose irgendwie angeht. Keine Ahnung, ja. Also ich meine, das werden die neuen goldenen 20er Jahre so ungefähr irgendwie. In dem Moment, wo jetzt vor allem halt auch wieder Clubabende und Partys irgendwie stattfinden werden, werden die Leute sowas von übelst steil gehen, dass alles zu spät ist, bis hin zu, es wird niemand kommen, weil alle haben Angst. Ja, so. Also
die Frage ist doch auch, was dürfen wir überhaupt reinlassen?
Ja gut, aber irgendwann kommt ja der Kipppunkt, ne? So, und wenn jetzt zum Beispiel dann kleine Partyveranstaltungen, die mit 200-300 Leuten irgendwie erlaubt sind, kommen die Leute dann sofort? Wie verhalten die sich? Gehen die sofort wieder steil? Also ich meine, ich stelle mir immer wieder vor, also ich meine, ich war jetzt nie groß Teil der Szene, aber ich bin schon auch viel, ich bin früher mal zu Bellycloud in Hirsch ab und zu böse Abende oder beziehungsweise Morgende erlebt. Ja, aber ich stelle mir immer wieder so vor, wenn ich jetzt 100% auf Techno wäre, ich meine, diese Szene ist ja komplett ausgehungert. Und wenn ich mir vorstelle, die Rakete macht wieder auf und kann einen regulären Abend spielen. Ich meine, was ist denn da los? Ich meine, da ist halt Vollalarm. Ja, so. Und die Leute sind ja, ne? Und wie lange geht es dann? Werden die irgendwie dann 7 Tage die Woche, 24 Stunden 7 nur noch feiern? Oder beruhigt sich das alles wieder ganz schnell? Oder wie gesagt, vielleicht sind sie auch alle ängstlich da draußen und sagen, ja, früher habe ich irgendwie hart gefeiert, aber jetzt weiß ich ja immer nicht so. Ich will jetzt nicht mehr so viel Körperkontakt mit anderen und nackter Oberkörper und Schweiß. Und
ich glaube, das wird sich normalisieren, da bin ich zuversichtlich. Also, dass die Lust zu feiern da ist, ist ja, da. Also, ich konsumiere ja auch und wäre heilfroh, wenn wieder was wäre. Einerseits, wenn wir jetzt bei uns vom Theater ausgehen und so weiter, es kommen wirklich Anfragen bei uns an der Abendkasse oder an der Vorverkaufskasse. Ja, wir würden dann jetzt gern Karten für die und die. Und wir so, Moment, wir haben noch gar nicht offen. Ja, aber wieso habt ihr denn nicht offen? In Erlangen ist doch auch schon offen. Ja. Und in Bamberg ist doch auch schon offen. Ja, guck doch mal in die Zeitung, da gibt es so kleine Unterschiede. Inzidenz 50, Inzidenz 120. Ah ja. Okay, also die Nachfrage, was ich jetzt sagen kann oder was ich von unserem Kassenpersonal höre, ist da. So. Und es ist immer nur die Frage, was dürfen wir reinlassen? Das ist letztendlich das Entscheidende. Aber ich glaube schon, dass da eine positive Prognose ist. Egal was für Kultur, ob das jetzt Theater, ob das Rock'n'Roll, ob das Club ist. Also ich denke, dass die Leute wirklich wollen. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Lässt sich ja auch an den niedrigen Stornierungsquoten von Tickets.
Ich weiß nicht, ob ist das auch so, ja, können, stimmt. Ja, ja.
Wir waren eine Weile, also ich weiß noch, so Ende letzten Jahres gab ja dann diese Gutscheinregelung, die jetzt nochmal verlängert wurde, bis, glaube ich, Ende diesen Jahres. Und wir haben dann irgendwann Ende des Jahres mal so einen Kassensturz gemacht. Und wie Peter sagt, es liegt halt einfach auch echt viel Geld auf dem Konto rum, was dir ja gar nicht gehört, weil du nicht weißt, musst du es doch rückerstatten. Jeder Gast kann ja bis Ende diesen Jahres nochmal doch stornieren und sich das Geld auszahlen lassen. Und wir haben immer und immer wieder drüber geguckt und gesagt, das kann nicht sein. Wir hatten teilweise Shows so mit, keine Ahnung, Größenordnung Hirsch. Und wir hatten irgendwie 6 Stornierungen und dachten, irgendwas stimmt doch da nicht. Und das war echt rührend. Also muss ich wirklich sagen, weil wir dann irgendwann das beobachtet haben und gemerkt haben, nee, das ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, sondern das ist genau die Message, die uns das Publikum gibt. Wir sind am Start, wir sind geduldig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Teil des Publikums auch gar keine Gegenkompensation erwartet und sagt, hey, wurscht, ich schaff's jetzt eh nicht oder es ist mir eh zu viel, ich habe jetzt schon zwischenzeitlich 4 andere Tickets gebucht oder bin zu alt, wer weiß, wie lange es
noch geht. So lange geht's noch?
7 Jahre. Also das ist, finde ich, auch nochmal so ein Props ans Publikum, mal hier so, was eigentlich so mit zu dieser Stabilität beigetragen hat.
Ich frage mich mittlerweile, also das haben wir uns auch gefragt im Vorgespräch hier mit dem Haus, ob sich das Fortgehverhalten der Menschen nachhaltig ändern wird durch Corona. Ob Leute merken vielleicht, dass sie Konzerte so dermaßen vermissen, dass sie extrem raus wollen. Oder vielleicht merken sie gerade, ich bin zufrieden auf dem Sofa mit Netflix. Und das natürlich kann es keiner sagen, aber davor habe ich ein bisschen Angst, dass das irgendwie... Wie bitte?
Ich hoffe nicht.
Du hoffst nicht?
Ich hoffe nicht, dass sie mit Netflix zufrieden sind. Also
ich glaube, das wird eine Revolution für die sogenannte Awareness. Ne? Es war ja schon so seit ein paar Jahren immer über das Thema Awareness auf Festivals und Großveranstaltungen wurde gesprochen. Es wurden Konzepte entwickelt für die sogenannten Safe Spaces. Mhm. Und ich glaube, dass genau das total zukünftig profitieren wird, weil irgendwie jetzt plötzlich nicht nur Menschen mit den sogenannten besonderen Bedürfnissen auf Festivals und Großveranstaltungen dann auf Dinge achten werden, auf die Menschen neben sich, die sie vielleicht auch gar nicht kennen, achten werden, sondern ich glaube, dass diese ganze Awareness, die ja auch so Hygieneschutzthemen ausgelöst haben und auch Dinge, die wir als Auflagen auch zukünftig erfüllen müssen, schon auch eher im positiven Kontext zu einer Sensibilität auf Festivals beitragen werden. Also ich glaube nicht, dass es so dieses Distanzding wird, sondern eher so ein Achtsamkeitsding, was sich entwickelt. Vielleicht ein Stück weit schon auch aus Selbstschutz.
Ja.
Aber ich gehe schon davon aus, dass vielleicht auch in der Musterversammlungsstättenverordnung zukünftig sich Dinge ändern werden, wie halt eben, dass die Quote von Sanitäranlagen einfach optimaler aufgestellt werden muss und keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass...
Das bleibt spannend, ja, auf jeden Fall. Auch ob wir noch nächstes Jahr Masken sehen werden. Natürlich werden wir es aber...
Ja, sensibler vielleicht auch miteinander umgehen werden.
Ja, ich bin da gespannt, was das betrifft. Also wir haben so ein bisschen die Angst der Bands mitbekommen hier, dass es spätestens in 2 Jahren so sein wird, dass man trotzdem ja auch Nürnberg für Erlangen jeden Tag eine Headliner-Show hat und dass dann die Leute lieber zu den großen Bands gehen als zu den kleinen Bands. Es wird einen Run geben auf den deutschen Markt, vermute ich mal. Wir sind halt ein sehr beliebtes Konzert dann für das Ausland. Vermutlich wird es schwieriger werden. Was meint ihr?
Ich denke eigentlich, ich kann jetzt mal nur von mir reden, aber ja, das, was in meinem Bekanntenkreis, ich sag mal auch in einem Alter zwischen 40 und 55 irgendwie so ist, die eigentlich sagen, das sind eher die Leute, die lieber auf ein kleines Clubkonzert gehen, ja, als auf die großen Kisten. Und ich denke, also das ist so mein Gefühl, was ich so im Bekannten- und Freundeskreis sehe, dass da eigentlich eine sehr große Nachfrage ist. Mhm. Also auf die kleinen, kuscheligen, netten Sachen.
Ich habe auch das Gefühl, dass auch kleinere Veranstaltungen da genauso wieder ihr Nische finden und ihr Akzeptanz finden und ihr Publikum. Und natürlich glaube ich auch, dass der Markt 22 etwas überladen wird. Hm. Da muss man einfach auch, und da hören die Agenturen, also die Künstleragenturen zu, wenn man sagt, ey, wir haben aber jetzt schon irgendwo in diesen 10 Tagen irgendwie 12 Hardcore-Metal-Shows, ja, zum Beispiel. Geh mal lieber irgendwie mit einer Tournee 2 Wochen später, dann mache ich da wieder ein. Ja. Da bucke ich jetzt nicht mehr rein. Das ist mir zu viel. Und da hören die drauf und sagen, okay, du hast recht, dann buche ich halt das irgendwie in einen anderen Monat rein, wenn das schon so viel in der Richtung unterwegs ist. Also da kann man ja auch die Agenten ein wenig beraten.
Die Bandpakete werden größer.
Bitte?
Die Bandpakete werden größer.
Oh ja, das ist schrecklich. 5, 6 Bands auf einen Schlag.
Das war ja eh schon so ein Trend. Ne? Das war ja nicht immer so
die Hardcore-Shows sind
2 Bands, Minuten. Sondern der Trend ging ja eh schon irgendwie vor Corona in Richtung 3, 4 Bands.
Und das dann in der 400er Kapazität vom Z-Bau, da hast du dann irgendwie hinter der Bühne mehr Leute. Die vor.
Ich glaube, das wird so die Zeit der kleinen Mini-Festivals. Wahrscheinlich wird dann jedes
Tag ein Festival,
ne? Und überall spielen, keine Ahnung, 4 Bands von außerhalb und 2 Lokale, wäre ja auch schön.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt, ob sich auch die großen Bands dann gegenseitig kannibalisieren, wie das sein wird. Wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen, ich habe die noch nicht angeguckt. Ja gut, wann gibt es wieder einen Normalbetrieb? Herbst, Frühjahr, 22, später? Also Normalbetrieb nehme ich mal an, dass die Frage so gemeint war, ohne Hygieneauflagen. Was glaubt ihr? Ich meine, das ist natürlich jetzt in die Glaskugel gucken, ne? Aber
wir können ja eine Wette
abschließen. Alles klar, wir wetten.
Hat einer eine Kugel dabei? Also nicht.
Änderst du sagst einen Zehner aus Frühjahr.
Also
was sagst du?
Normal,
ja.
Ende 22.
Ende 22?
Ja. Ich glaube, das ist realistisch. Irgendwann nächstes Jahr. Da lasse ich meinen Ohrring drauf klappern.
Wir wollen anders hoffen, oder nicht?
Ja, also es ist halt, also es ist wirklich die Frage, wie umfangreich jetzt normal gemeint ist. Also ich kann mir vorstellen, also wir haben einen sehr starken Impffortschritt. Ja? Ja. Ich meine, wir sehen das jetzt auch, ein großer Teil unserer Belegschaft arbeitet ja in Erlangen im Impfzentrum irgendwie mit. Und wir kriegen es dann also quasi da auch nochmal so direkt live vor Ort irgendwie auch mit, auch wie die Impfquote zum Beispiel jetzt regional in Erlangen irgendwie voranschreitet und so. Und ich glaube schon, dass dieses Versprechen irgendwie, dass jeder ein Impfangebot bekommen wird, bis August sogar jetzt schon, ursprünglich hieß es mal bis September. Dass das passieren wird. Und irgendwann wird dann der Kipppunkt kommen. Und ich glaube, dass dieser Kipppunkt vor der Herdenimmunität kommt. Und dann wird es irgendwann keinen Grund mehr geben, die Abstandsregel aufrechtzuerhalten. Und in dem Moment, wo die Abstandsregel fällt, sind Stehkonzerte wieder möglich. Natürlich nicht in der Arena mit irgendwie 8000 Leuten vielleicht, ja. Aber vielleicht einfach wieder mit bei uns in der Clubbühne oder auch im Hirsch mit 400-500 Leuten. Ja, vielleicht gibt es dann einfach nur eine Limitierung oder es gibt weitere Sachen, die eingezogen werden, wie natürlich, wir haben ja jetzt das Instrumentarium auch des Testens. Mhm. Ja. Und wenn einfach immer mehr Leute halt einfach geimpft sind, das ist ja eh klar, das ist der Weg daraus, dann ist einfach irgendwann auch klar, dann wird halt der Rest der Menschen, die halt nicht geimpft sind, werden halt auch auf dieses, du bist halt nicht geimpft, zurückgeworfen, quasi in Anführungszeichen. Ja. Und wenn dann klar ist, irgendwie das Gesundheitssystem wird dann nicht mehr so überlastet sein können, dann wird der Kipppunkt kommen. Und ich glaube eigentlich, auch durch natürlich optimistische Haltung, dass das noch dieses Jahr passiert. So, und,
Peter nickt.
Ich glaube, dass
kann
das
eigentlich nichts hinzufügen. Das ist
ja, genau, also ich glaube schon, dass halt kleinere, also so bis 1000 Leute oder so, Stehkonzerte, würde ich sagen, im Oktober.
Dieses Jahr im Oktober?
Ja.
Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Also, why not?
Berichtigen Sie richtig gerne, auch, ja. Dass die Arena-Konzerte irgendwie, ich wüsste gar nicht, dass wir noch irgendwas im Vorverkauf hätten, was nicht schon aufs Jahr 22 verlegt wurde, die können so schwer stattfinden. Aber du kannst sicherlich irgendwie mit 500, 600 Leuten wunderbar klarkommen, weil zu dem Zeitpunkt halt schon die Masse geimpft ist oder irgendwie Corona überstanden hat oder wir in einem bestimmten Umfang auch ein Testangebot anbieten können vor der Tür. Wir machen halt dann einfach irgendwie ein permanentes Testzentrum. Auch wir haben uns ja hier heute erst einmal testen lassen, bevor wir hier in der Runde zusammenkommen. Und das wird vielleicht mal eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und diese Tests, die müssen wir nicht bezahlen, die muss ja wahrscheinlich das Publikum nicht bezahlen. Entweder kann man das verrechnen mit irgendjemandem. Da gibt es sicherlich Programme, weil die wollen ja wieder, dass ein Normalbetrieb stattfindet. Ja. Und ich denke, komplett normal wird es wahrscheinlich erst ab Frühjahr nächsten Jahres werden, wenn dann auch wieder die großen Hallen aufmachen können und die normale Kapazität ausgeschöpft werden kann.
Ich würde jetzt meine Prognose noch mal kurz ergänzen. Ich würde es auch gar nicht an quantitativen oder was funktioniert wirtschaftlich ausmachen. Ich meinte meine Prognose tatsächlich in Richtung Planungssicherheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in einem Jahr mit so einer Planungssicherheit, also Planungssicherheit ist ja in unserer Arbeit 8 Monate aufwärts vorausplanen. Das meine ich. Ich kann mir nicht vorstellen, also inshallah passiert, was Holger sagt, so, ne? Aber das ist ja keine Planungssicherheit. Also wir können ja jetzt zum Beispiel auch nicht den Frühjahr 2020 planen.
Also es ist, um da einzuhaken, nämlich also bei uns im Theater, also wir haben ja normalerweise Abo-Publikum, genau, also wo wir Pakete verkaufen sozusagen. Ne? Das ist komplett ausgesetzt. Also das, was da an finanziellen Einbußen kommt, das ist irre. Also das ist wirklich irre. Klar, wir sind subventioniert, aber das fällt uns im Prinzip im nächsten Jahr erstmal auf die Füße, weil wir haben jetzt zwar die Spenden und so weiter, die wir bekommen haben, die nicht zurückgefordert sind. Das müssen wir aber, wir sind ja in der Bringschuld, ähnlich wie ihr, ne? Aber da kommt erstmal wieder nichts Neues rein. Also dieses finanzielle Tal, sag ich mal, wenn ich davon ausgehe, wieder Normalität reinzuhaben, dann reden wir von der Spielzeit 22, 23. Also das ist so, weil die nächste Saison 21, 22 ist geplant. Man muss ja auch immer noch mit berücksichtigen, wir haben wahnsinnig, wahnsinnig hohes Gastspielaufkommen, internationale Tanztruppen, die wirklich hohes Know-how, wir sind bekannt dafür. Aber wenn die gar nicht kommen dürfen, weil wir wissen ja nicht, wie ist die pandemische Lage außerhalb von Deutschland, ja. Das ist das eigentliche Problem, was wir natürlich mit gewissen Sachen kompensieren können. Aber das insofern, naja, ich gehe eher von 22 aus. Aber ich glaube, das ist branchenspezifisch doch noch ein bisschen unterschiedlich. Ne?
Ja.
Also weil wir ganz anders planen müssen.
Also es ist wirklich so, dass wir im Herbst wahrscheinlich eher regionale, lokale, einheimische Bands haben. Ja. Ja, und dann ist es schon so, dass zum Beispiel jetzt im Sommer, und es wird stattfinden, der Justin Sullivan von New Model Army halt alleine mit seiner akustischen Gitarre unterm Arm oder der Wolfgang Niedecken mit einer akustischen Klampfe ein kleines Konzert gibt irgendwie. Und da kommen natürlich dann auch sicherlich, ich meine, Sander Mothers sind aus Schweden, soviel ich weiß, und die werden sich in ihren Van hocken und fahren nach Deutschland im Juli oder August, wann das geplant ist. Irgendwie. Da wird es dann schon langsam, aber das wird nicht im großen Stil sein. Wir werden in diesem Jahr sicherlich kein Arena-Konzert von Neil Young oder Bob Dylan, was ich sehnsüchtig mal wieder sehen möchte, irgendwie, das wird es nicht geben. Ne? Und wir haben aber wirklich die ganzen internationalen Acts wirklich alle aufs nächste Jahr schon gelegt und muss man halt schauen. Ne? Also ich glaube schon, dass das wieder da möglich wird, klar.
So die zweite,
du hast die ganzen lokalen Argumente aufgestellt.
Die Zeit der lokalen Perlen.
Wird das hört, auf jeden hört. Fall.
Also wenn es bei euch, also wenn es so eintreffen würde, wäre ich sehr zufrieden. Also es gibt mir gerade ein bisschen Hoffnung.
Wir sind halt Optimisten. Ne? Ja.
Ich habe ein bisschen Angst vor
die falschen Leute einklaut.
Vor der indischen. Genau. Ich habe Angst vor der indischen Mutante. Ansonsten bin ich auch eigentlich recht optimistisch.
Ach, das.
Die will jetzt erstmal England verwüsten. Ja. Eine Frage, die ich ganz nett finde: Welche alternativen Konzepte würdet ihr beibehalten? Ich denke mal, da wird gemeint, eure Streaming-Formate, was auch immer gemacht wird, Biergarten, sowas, Zoom-Calls und so weiter.
Homeoffice.
Gerne, habt ihr da was?
Alles schon gesagt.
Alles schon gesagt. Alles
antworten. Du hast alles gesagt. Wenn wir was in alternativen Formaten für uns, fürs Theater, was ich mir wünschen würde, das ist die ganze Geschichte. Wir sind ja nur doch eher ein Indoor-Veranstalter, ne? Bis auf Klassikkonzert und so weiter, was wir machen einmal im Sommer. Ich würde mir persönlich wünschen,
wünschen. Da gibt es auch ein paar Gespräche und ein paar Sachen bei uns mit den Theaterpädagogen und so weiter, dass wir die ganze Geschichte, dieses Kulturformstadttheater, diese kleine Reihe, dass man eine Stunde gerade auch für die Off-Kultur und so weiter zur Verfügung stellen. Das finde ich sehr schön, weil das eine sehr schöne Zusammenarbeit war,
ja,
und weil es für mich auch einfach und auch fürs Publikum eine Horizonterweiterung ist, um gerade auch nochmal diesen Solidaritätsfaktor mit aufzunehmen. Ne? Und ja, das würde ich mir wirklich wünschen.
Das klingt gut auf jeden Fall, ja.
Insgesamt die Bespielung des öffentlichen Raums,
ja,
das bringt ja, ja auch wieder, ja, die ganzen,
dass die Kommunen auch wem gehört offener die Stadt waren.
Ja, genau. Welche Machtstrukturen gibt es da auch, was kommunale Verwaltung von Flächen angeht? Ne? Also das könnte ich mir zum Beispiel...
Da hat man gesehen, wie die Ordnungsämter auch, ja, offen sein können für neue Konzepte.
Ja.
Können, ja, tun aber leider ja nicht viele.
Ja, also, ja, und wir haben auch, wie gesagt, also, die Schönheiten, unsere eigenen Biergärten plötzlich entdeckt. Ne?
Ja.
Wie gemütlich das da sein kann, irgendwie, das haben wir wirklich erst im letzten Sommer so richtig entdeckt. Und da werden wir wahrscheinlich weitermachen, dass, ja, wir einfach wirklich die künftigen Sommer einfach in dieser Form weitermachen. Das sind halt dann nur Veranstaltungen für, sagen wir mal, 200 Leute, mehr passen da nicht rein,
mhm,
ob Corona oder nicht irgendwie, aber das werden schöne Sommer werden.
Ja.
Und da gibt es dann sicherlich auch wieder die Möglichkeiten halt für regionale Künstler, ja, halt wieder unterzukommen. Ja.
Klar, logisch.
Also so, ich habe gerade noch mal so nachgedacht, was haben wir eigentlich alternativ gemacht? Klar, wir haben Sachen gestreamt. Wir haben jetzt auch diesen Samstag noch mal ein allerletztes Streamkonzert.
Mhm.
Da habe ich aber eher so das Gefühl, okay, da bin ich dann auch, ich will jetzt nicht glücklich immer einen Haken hintermachen, aber natürlich ist das, es geht um den echten Live-Moment auf den
wieder, ne,
Brettern dieser ja, Welt und so. Ne? Also Streaming brauche ich jetzt nicht mehr so. Wir haben einen Podcast begonnen, das finden wir alle im Haus irgendwie eine tolle Sache, neues Medium für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben sicherlich auch insgesamt einen totalen Digitalisierungsschub hingelegt, haben quasi das Internet neu entdeckt für uns.
Kein Neuland
nachdem
mehr.
Es auch immer noch Neuland war für uns, nein Gott, aber halt, ne, so, ich glaube, dann haben wir eine Menge mitgenommen. Wir konnten uns logistisch insgesamt ziemlich gut aufstellen, nochmal neu im Haus, auch durch Fördergelder. Aber jetzt so Formate, klar, ich meine, diese Sache mit draußen würde ich mir natürlich auch insgesamt wünschen, dass halt von dieser, ja, bisschen so diesem mediterranen Feeling, was wir letztes Jahr auch hatten mit der vielen Außengastronomie, mhm, und dass sich halt auch viele Verwaltungen und viele Behörden, Ordnungsämter sich da locker gemacht haben, dass das bleibt.
Mhm.
Unser Open Air jetzt im Biergarten, wir haben schon immer Kultur bei uns im Biergarten gemacht. Natürlich jetzt mehr unter Corona werden wir sicherlich auch weiter mehr machen. Und unser Kulturinsel Wörmühle Open Air, die Idee war vorher auch schon da, vor Corona.
Ja.
Wir waren froh, dass wir es auch unter Corona, mhm, letztes Jahr durchziehen konnten. Und eigentlich ist natürlich trotzdem
der Plan war, oder das Ziel, wir wollen
auf jeden Fall das Ding halt auch in groß machen, ja, und hoffen natürlich auch nächstes Jahr, das dann in groß machen zu können. Ja, und dieses Thema Open Air, klar, sollte möglichst breit aufgestellt bleiben.
Ja. Hier gibt es noch ein Thema zu ergänzen, kulturelle, ja, Bildung und Qualifizierung. Das hat richtig profitiert, finde ich, von diesen ganzen Digitalformaten.
Über Zoom-Calls und so weiter, genau, meinst du?
Mhm. Also ich glaube, auch so, klar, hatten wir alle jetzt auch Zeit, uns fortzubilden im Lehrlauf.
Ja.
Aber ich habe schon so an die 20 Online-Veranstaltungen auch seit letztem Jahr betreut und wir hatten vor allem in so Talk-Formaten.
Wie hier?
Ja, wirklich, also ja, die haben tatsächlich quantitativ total davon profitiert, weil es ja auch nicht mehr so diese Anreise gibt, um da jetzt einfach 3 Stunden in so einem Talk zu sitzen und zuzuschauen. Also wir hatten ein überregionales Publikum, was wir niemals mit einer Analogveranstaltung gehabt hätten.
Ja.
Und das kann ich mir zum Beispiel total gut vorstellen, ne? Dass man so ein Talk-Format einfach zukünftig auch online, mhm, stattfindet.
Oder parallel lässt, online und in Präsenz.
Das Publikum sitzt ja dann oft auch nur einfach passiv da und wird frontal voll gequatscht. Ja. Das kann man dann auch gemütlich von zu Hause aus anschauen.
Ja.
Und letztendlich ist es auch sehr, sehr kostengünstig. Ne? Muss man einfach sagen, man spart sich auch viel Produktionskosten, mhm, mit den Digitalformaten. Und wie gesagt, gerade der Qualifizierungsbereich, also alles, was Fortbildungen sind, Vorträge und so weiter, finde ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch viel einfach online weitergeht.
Ja. Wer oder was bleibt aus eurer Sicht im Kulturbereich am meisten auf der Strecke? Künstler, Veranstalter, Publikum, Teilbereiche?
Vielleicht habe ich da aber eine sehr subjektive Sicht drauf. Ich glaube, es gibt eine sehr anfällige Zielgruppe, und zwar der Nachwuchs.
Ja.
Ich glaube, auf den müssen wir echt extrem achten, ob es Nachwuchsbands sind, ob es eben Fachkräfte sind, die wir ausgebildet haben, weil die müssen echt tatsächlich ihren Platz auch jetzt finden, wenn es wieder losgeht, weil ich glaube, es ist ja nicht so, dass dann die Ellbogen rausgefahren werden, sondern es ist halt, alle sind froh, überhaupt wieder was machen zu können und alle, die vorher da waren, sollten einfach auch mal wieder weitermachen können. Also ich glaube, das ist schon eine sehr anfällige Zielgruppe, die auch ein anderes Risiko trägt, aber sonst grundsätzlich gebe ich Heino natürlich recht. Ich sehe das auch eher als Einheit und ich glaube, dass einfach unsere Branche auch so Selbstheilungskräfte hat, die einfach auch funktioniert haben und funktionieren werden.
Ja, also ich habe bisher halt, also ich meine, es gab ja auch viele Befürchtungen, dass zum Beispiel halt kleine Konzertagenturen irgendwie einfach aufhören, draufgehen oder so, dass halt gerade vor allem kleine Clubs irgendwie zumachen müssen. Und das ist, soweit es meine Wahrnehmung bisher ist, alles nicht passiert. Ne? Toi, toi, toi. Deswegen würde ich auch eher sagen, es bleibt, klar, was heißt, auf der Strecke ist halt auch so ein hartes Begriff. Ne? Ja. Also irgendwie, also, ich habe einfach die Hoffnung und ich glaube auch nicht wirklich, dass man, also es gibt keinen kulturellen Kahlschlag, es gibt nicht den totalen GAU. So. Und den wird es, glaube ich, auch jetzt nicht mehr geben in dieser Übergangsphase. So. Deswegen gibt es, glaube ich, auch nicht wirkliche Verlierer. Es gab sicherlich schon Unterschiede in der Branche. Es gab welche, die mehr gelitten haben und weniger gelitten haben. Aber es gab diese Solidarität untereinander. Ja, passt schon.
Also ich denke, wir haben auch Personal verloren. Ein paar Leute, die natürlich so zum Beispiel Truckfahrer oder FAH-Leute, die haben jetzt vielleicht einen anderen Job. Auch bei uns im Büro gab es den einen oder anderen Abgang. Und die werden natürlich nicht mehr zurückkommen, aber dann müssen wir uns halt anders arrangieren und ohne die Leute halt weiterarbeiten. Und das wird aber, denke ich, so den Ablauf nicht groß ändern.
Ich habe da in den letzten Wochen, Monaten oft das Feedback bekommen, dass gerade die Leute, die so eine Art Mischkalkulation fahren, das heißt, die sind fest angestellt, verdienen aber mit der Musik immer auf dem Papier 49% ihres Einkommens, die sind dann deswegen nicht berechtigt für Förderanträge oder für Hilfsprogramme und dass gerade die am meisten leiden, weil denen einfach 50% ihres Einkommens fehlt und die sind dann eben vielleicht noch 400 Euro Kraft irgendwo oder was auch immer oder 50% angestellt zum Beispiel bei uns oder sowas und dass denen es ziemlich schlecht geht, weil die haben halt natürlich noch ihren Lohn aus dem normalen Job, aber haben ihr Leben in den letzten Jahren so ausgerichtet, dass sie eben mit der Musik zumindest die Hälfte ihres Einkommens verdienen und die werden bei den ganzen Hilfsprogrammen und Fördermaßnahmen nicht mitgedacht. Allgemein gibt es noch eine ganze Klasse von Menschen in der Veranstaltungsbranche, die nicht mitgedacht worden sind bei den Hilfsprogrammen und das sind auch viele TontechnikerInnen, LichttechnikerInnen, die kein eigenes Gewerbe haben oder zumindest keine Betriebskosten haben, sondern FreelancerInnen sind und die sind, soweit ich weiß, immer noch komplett leer ausgegangen. Also da gibt es die Grundsicherung und sonst gibt es eben nichts anderes.
Ganz, ganz wenige, die da was gekriegt haben. Also im Bekanntenkreis sind viele bei der Post gelandet, jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, die genau das Problem haben. Ja.
Und das sind für mich die VerliererInnen
dieser
Krise. Die letzte Frage. Nachdem sich viele freie Techniker und Stagehands beruflich anders orientiert haben, was wir gerade eben hatten, fürchte die Engpässe für zukünftige Veranstaltungen. Wir haben es gerade schon gehabt, der Nachwuchs. Also ich habe auch die Angst, dass jetzt Leute gerade sehen, wie unstabil wir gebaut sind in der Veranstaltungsbranche und deswegen entscheiden sie sich nach dem Abi, nach dem Abschluss nicht unbedingt jetzt
ich kann das
eine Agentur zu gründen oder sowas.
Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich mit unseren freien Mitarbeiterinnen sehr regelmäßig Kontakt halt und auch immer wieder signalisiere, einmal pro Quartal signalisiere, ey, ich denke dich immer noch mit, du bist immer noch eingeplant. Und weil das vergisst man ja auch in diesem ganzen Verschiebungsmodus irgendwie auch allen beteiligten Gewerken Bescheid zu sagen. Aber da achte ich zum Beispiel sehr bewusst drauf und versuche da auch eine Perspektive in Aussicht zu stellen, aber auch gleichzeitig abzufragen, wärst du denn überhaupt noch am Start? Weil, wie wir es ja jetzt gerade seit 2 Wochen auch merken, plötzlich kommt eine Hektik rein. Wir merken so, oh hoppla, jetzt geht es um Entscheidungen. Ich hatte heute ein Telefonat auch mit euch. Na, machen wir jetzt was im Juni schon vielleicht? Ne, das sind jetzt plötzlich Entscheidungen, wo es darum geht, ob jetzt noch innerhalb von 3 Wochen was auf die Beine stellen. Ja. Weil es könnte ja gehen.
Also du versuchst Leute bei dir zu halten.
Eigentlich schon, ja. Ich würde sehr, sehr gerne einfach mit meinem Netzwerk weiterarbeiten. Ne? Also wenn es so schön sagt, so Never Change a Running Team, das ist schon das Prinzip, nach dem ich seit Jahren arbeite und würde das schon gerne genauso auch weiterführen. Aber es ist halt, wie du sagst, ne, viele arbeiten halt in so Mischbetrieben oder sind irgendwo angestellt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade junge Menschen, die jetzt gerade drüber nachdenken, was sie zukünftig machen, eher nicht so Bock haben, irgendwas mit Musik und Kultur zu machen. Und ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel erzählen. Meine Tochter ist 15 und kommt jetzt danach den Ferien in die 10. Klasse. Und der Trend, auch über eine Berufsausbildung nach der 10. nachzudenken, der geht total zurück, weil die Kids gerade alle sagen so, egal welche Branche, wir können uns das nicht vorstellen. Wir wollen auch nicht mit einem Corona-Zeugnis uns irgendwo bewerben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Trend mehr so in Richtung akademische Ausbildung geht.
Die andere Sache ist die Personal zurückgewinnen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Bei uns scheiden altersbedingt einfach Leute aus, also gerade im Meisterbereich. Wir suchen Personal, auch in den öffentlichen Netzwerken sichtbar, weil wir das teilen. Die Bewerbungen sind nicht so üppig, muss man einfach ganz klar sagen. Diese Branche ist massiv geschädigt. Da geht es wirklich um gut qualifiziertes Fachpersonal. Trotz Bewerbungsausschreibungen, öffentlichen Dienst etc. ist die Resonanz, sagen wir mal, sehr überschaubar. Also das war vor 2 Jahren anders, definitiv. Obwohl man im öffentlichen Dienst einfach auch also wirklich eine ganz andere Sicherheit hat als in der selbstständigen Branche. Also das ist meine ganz persönliche Erfahrung jetzt.
Das brauche ich auch endlich.
Ist nachhaltig geschehen.
Ja, also auf der einen Seite schießt mir jetzt gerade noch mal durch den Kopf, dass für uns wirklich, also wir haben bis jetzt keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin verloren, aber natürlich durch diese Möglichkeit, dass wir in dieses Impfzentrum einsteigen konnten und dadurch ganz viele Leute halt irgendwie aus der Kurzarbeit geholt haben. Also Leute, die halt bei uns als Techniker arbeiten oder als Chef vom Dienst bei Partys, die arbeiten halt jetzt als Chef vom Dienst irgendwie in einem Impfzentrum und sind da auch happy. Das war für uns wirklich eine super Sache und ist immer noch, die Leute zu halten. Sonst hätten wir vielleicht auch Abgänge gehabt. Und jetzt auf der anderen Seite halt, was Nachwuchs irgendwie angeht, würde ich mich auch anschließen. Also wir haben jetzt gerade 2 Ausbildungsstellen für Veranstaltungskauffrau, Kaufmann ausgeschrieben. Und auch da würde ich mir mehr Bewerbungen wünschen.
Teil ist morgen alles auf die Kanäle. Wir sammeln diese ganzen...
Alles klar. Weil irgendwo auch natürlich vielleicht auch nachvollziehbar, dass da im Moment eher so ein bisschen so, wobei es ja eigentlich unbegründet ist, weil es wird ja wieder weitergehen und ich sage immer, es ist der geilste Job der Welt. Let's go, aber gut, Leute müssen wollen.
Man muss einen Punkt vielleicht auch noch, ihr habt es da in Erlangen vielleicht ein wenig einfacher, aber es war natürlich in Nürnberg immer irgendwo wegen so eine Kluft zwischen der städtischen Kultur und der freien Szene. Und als Mitarbeiter der Kulturliga kannst du bestätigen, dass sie eigentlich es verbessert.
Verbessert?
Ja, auf alle Fälle. Auch mit diesen Verbänden, die wir bundesweit haben, die Gespräche mit der Regierung oder mit der Initiative Musik in Berlin, da hat sie echt viel verbessert. Und da könnte sich auch noch irgendwas halten, dass plötzlich die Entscheidungsträger mitkriegen, was wir alles denn wirklich tun. Dass ich nicht nur Heavy Metal veranstalte, sondern auch Hermann van Veen oder so, das wussten die davor natürlich nicht. Ja. Und jetzt wird einfach, man wird besser wahrgenommen, die wissen, was wir jetzt definitiv alles veranstalten, die ganze Bandbreite, welche Begehrlichkeiten wir haben. Wir wollen zum Beispiel in diesem Herbst noch ein Konzert mit Wolfgang Haffner in der Meistersingerhalle veranstalten. Ja. Und das muss natürlich, das geht nicht alleine, das kannst du nur mit der Stadt zusammen machen. Und da arbeiten wir gerade dran. Das ist jetzt so ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe, irgendwie, ich möchte dieses Konzert unbedingt haben. Und da schauen wir mal.
Und auch die aktuelle Kulturstättenreform, ich glaube, die wird auch noch mal eine ganz andere Perspektive auf Clubs und vor allem so popkulturelle Einrichtungen bringen.
Dass Clubs nicht mehr in der Ebene stehen mit Spielhallen und
Bordellen. Das ist ja eher so eine baurechtliche Neubewertung. Aber ich denke einfach, die Definition als Kulturstätten, also da sind wir jetzt gerade auch kulturpolitisch im Austausch, um einfach rauszufinden, wie es da tatsächlich ausschaut, was eben auch Förderung angeht. Ja. Ne? Also ich glaube, so die Kombination aus diesem Umdenken und einfach so unsere Branche wurde jetzt halt einfach mal wie noch nie wirklich beleuchtet und analysiert. Auch wir selber haben sie ja auch analysiert. Und ich glaube auch gerade die Politik hatte ja immer, wir waren ja sehr pflegeleichte Kinder, sind wir immer noch. Aber Also ich glaube auch, dass das da eher positive Entwicklungen geben wird. Und das Glück ist einfach, dass sowas wie Live kommen, die ganzen Verbände, ja, haben sich ja zufällig ein paar Jahre vorher, also dieser Trend der Vereinigungen kam ja gerade eigentlich erst so 2-3 Jahre vorher auf, um gemeinsame Klopapier-Großbestellungen zu machen. Ne? Das waren ja eher so die, kannst du ja bestätigen, pragmatischen Ansätze oder Gastro-Deals abzuschließen und so weiter. Aber gut, dass es die dann rechtzeitig gab.
Ich richte mal noch ganz kurz das Wort an euch für einen kleinen Schlusssatz. Hat jemand einen Schlusssatz? Gibt es irgendwie noch vielleicht einen Ausblick? Wir haben zusammengefasst, wir sind alle recht positiv gestimmt. Wir gehen gut in den Herbst rein.
Ich könnte beginnen, alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende.
Sehr gut, sehr schön. Anna, hast du was?
2021 wird es keine Gästelisten geben.
Für mich schon, oder? Plus eins. Sehr schöner Satz.
Ja, nächste Woche wird Bob Dylan 80. Ich möchte ihn gerne noch einmal sehen.
Ich zitiere Karl Lauterbach, der Sommer wird gut.
Das hoffen wir doch alle. Ja, liebe ZuhörerInnen, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr fandet die Diskussion so interessant wie wir damals beim Talk selbst. Ich persönlich wurde durch die Runde auf jeden Fall deutlich positiver und optimistischer gestimmt als zuvor. Und jetzt, knapp 3 Wochen später, merken wir auch tatsächlich, dass es wieder losgeht mit dem Live-Geschäft. Und wenn wir uns trotz der Lockerung noch ein bisschen zusammenreißen, dann wird es auch sicherlich was mit dem Herbst. Wir freuen uns, euch demnächst wieder live zu sehen und verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Ciao.